Zeus, der höchste griechische Gott, Vater der Götter und der Menschen, Götterkönig und jüngster Sohn des Kronos. Er entmachtet seinen Vater und teilt sich mit Poseidon und Hades die Weltherrschaft. Er selbst, Zeus, behält sich den Himmel vor. Hades wird die Unterwelt zugeteilt, Poseidon das Meer.
Für die alten Griechen ist Zeus der im Himmel oder auf einem Berg thronende Wettergott. Als Wolkensammler schickt er den Regen. Er ist Herr über Blitz und Donner. Zeus schützt die Vorräte, er spendet Reichtum und es sind die auf- und abschwebenden Wolken, die den Götterliebling Ganymed zu ihm entführen. Aber Zeus beliebt es der Sage nach ebenso, den Menschen Meteore, Träume und andere Vorzeichen auf das Kommende zu schicken. Zeus hat die absolute Macht.
Poseidon, der bei den Römern Neptun heißt, ist der griechische Gott aller Gewässer. Als Erderschütterer vermag er zudem mit seinem Dreizack Erdbeben und Stürme zu entfachen. Seeungeheuer geleiten den mächtigen, aber rätselhaft verschlossenen und streitsüchtigen Poseidon zu seinem Kristallpalast auf dem Grunde der Ägäis.
Mächtig, rätselhaft und streitsüchtig. So stellten sich die Menschen in der Antike die Herren über das Wettergeschehen vor. Um Poseidon zu besänftigen und um heil ihr Reiseziel zu erreichen, opferten die Seefahrer ihm Pferde, die sie bei lebendigem Leib im Meer versenkten.
Aber auch viele andere Kulturen lebten in der Vorstellung, dass Wettergötter den Lauf der Jahreszeiten und das Geschehen am Himmel bestimmten. Die Phönizier verehrten Baal, die Hethiter sahen den Wettergott Tahunna an der Spitze aller Gottheiten und bei den Sumerern und Babyloniern hieß er Ishkur. All diesen Göttern wurden je Zorn und Unberechenbarkeit zugeschrieben, ganz so wie wir auch das Wetter heute wahrnehmen.
Die Wettergötter früherer Zeiten waren Teil der Alltagskultur. Und mit dem Wetter verbunden waren oft genug existenzielle Fragen des Lebens und des Zusammenlebens. Es dauerte noch lange bis zur Erkenntnis, dass ein Gewitter trotz der Gefahren, die es birgt, nicht mehr ist als eine meteorologische Erscheinung mit elektrischen Entladungen.
Da, wo man nicht mehr an die Willkür herrschsüchtiger Götter glaubte, versuchten die Menschen eine wenigstens halbwegs zutreffende Systematik des chaotischen Wetterwirkens zu erstellen. Mithilfe von Bauernregeln etwa, sowie durch Wetteraufzeichnungen und Protokolle der Witterungsfolgen. In einer alten Chronik aus Speyer heißt es:
Vom März bis in den August des Jahres 1259 fiel kaum Regen und es herrschte Überfluss an allen Früchten, namentlich an Wein, dergestalt, dass die leeren Fässer in höherem Wert standen als der Wein selbst.
Sofern sie diese Themen überhaupt streift, pflegt die mittelalterliche Dichtung hingegen einen symbolhaften Umgang mit Natur und Umwelt. Als ein frühes Beispiel für Wetterberichte in der Literatur gilt das Rolandslied, ein altfranzösisches Versepos, das zwischen 1075 und 1110 entstand. Das fast 300 Strophen lange Werk beschreibt das Ende des Helden Roland. Seinen finalen Kampf gegen die Heiden begleitet ein schweres Unwetter, aber nicht am Ort der Schlacht, sondern in Rolands fränkischer Heimat, was als Sinnbild für den drohenden Untergang der Welt und das jüngste Gericht gedeutet wurde. In späteren Bearbeitungen des Rolandslieds erstreckt sich der Einzugsbereich des Gewitters sogar über Frankreich bis nach Spanien.
Sah nach der Weile kaum ein Michel Erdbebe, Donner- und Himmelzeichen in den zweien Reichen, zur Karlingen und zur Hispania. Die Winde huben sich da, die Schipp ihn versunken, in dem Wasser sie ertrunken. Die Sternen offenten sich, das Wetter ward misslich.
Gewitter, das von der Endzeit kündet. In William Shakespeares 1611 in London uraufgeführtem vielschichtigen Theaterstück Der Sturm oder Die bezauberte Insel geht es um Machtkämpfe, um Magie und den Einfluss der Natur. Und gleich zu Beginn gerät ein Schiff in schwere See. Den Schiffspatron lässt der Dichter ausrufen:
Redet mit den Matrosen, arbeitet mit den äußersten Kräften oder wir gehen zugrunde. greift an, greift an.
So lebensbedrohend das Unwetter ist, so grundlegend sind die Schicksalsfragen, die Shakespeares Bühnenstück behandelt. Vor allem geht es um die Frage nach der richtigen Entscheidung, dem Richtig und Falsch in unserer Existenz.
Erst mit der Aufklärung und der zunehmenden wissenschaftlichen Betrachtungsweise der Welt wurde die Schicksalsschwere des Wettergeschehens von einer weniger drastischen Symbolik abgelöst. Der nüchterne Blick der Beobachter sah das Wetter nun als das, was es ist, als ein meteorologisches Phänomen, das sich beschreiben und ansatzweise sogar verstehen lässt. Der den Naturwissenschaften stets zugetane Johann Wolfgang von Goethe etwa hielt, wie auch viele Gärtner seiner Zeit, in etlichen Aufzeichnungen die aktuellen Wetterdaten so exakt wie möglich fest, so häufig, dass es ihm schon fast selbst peinlich zu sein schien.
Verzeihung, dass ich so sehr auf Wind und Wetter Acht habe. Der Reisende zu Lande, fast so sehr als der Schiffer, hängt von beiden ab, und es wäre ein Jammer, wenn mein Herbst in fremden Landen so wenig begünstigt sein sollte als der Sommer zu Hause.
Goethe jauchzte wie ein Kind, wenn die Sonne schien, und er war niedergeschlagen bei schlechtem Wetter. Das Wetter bestimmte nach seiner Beobachtung auch das menschliche Zusammenleben, so etwa im damals besonders schmutzigen Venedig. Die seiner Ansicht nach mangelnde Hygiene der Venezianer war für ihn auch eine Folge des Wetters.
Wenn ein Tag Regenwetter einfällt, ist ein unleidlicher Kot. Alles flucht und schimpft. Man besudelt beim Auf- und Absteigen der Brücken die Mäntel, die Tabaros, womit man sich ja das ganze Jahr schleppt. Und da alles in Schuh und Strümpfen läuft, bespritzt man sich und schilt, denn man hat sich nicht mit gemeinem, sondern beizendem Kot besudelt. Das Wetter wird wieder schön und kein Mensch denkt an Reinlichkeit.
Und das, wo er doch das mediterrane Klima und die milde Luft für die Fröhlichkeit der Italiener verantwortlich machte. Goethes Betrachtungen im Verlauf seiner italienischen Reise stecken voller Bemerkungen über die Landschaften und ihr Wetter. Und das Thema interessierte ihn auch zu Hause. Im April 1779 etwa notierte er:
Tiefer Barometerstand und Ostwind balancierten einander.
Mithilfe eines birnenförmigen Wetterglases, das man heute oft Goethe-Barometer nennt, konnte der Dichter schon von seinem Schlafzimmer aus nachsehen, wie das Wetter werden würde. Auch wenn er es nicht selbst erfunden hat. Nachbildungen des Goethe-Barometers sind heute in Weimar begehrte Touristensouvenirs.
Wie erst vor wenigen Jahren bekannt wurde, bekam Goethe sogar den Auftrag, das erste Messnetz für Wetterbeobachtungen in Deutschland aufzubauen. Aber er scheiterte, wie er es formulierte, an den schlottrigen jenaischen Handwerkern und wohl auch an den unzuverlässigen Messergebnissen. Manch ein Amateur-Wetterbeobachter traute nämlich selbst seinen eigenen Notizen zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht zurecht. In einem Bericht über allzu unwahrscheinliche Messwerte vermutet einer der Hobby-Meteorologen:
Die Ursache liegt wahrscheinlich darin, weil meine Frau viel Kartoffel kocht und das Feuer zu stark machen muss.
Parallel zur literarischen Entwicklung veränderte sich auch in der bildenden Kunst der Blick nach oben. Für die Maler hatten Wolkenformationen seit dem Mittelalter vor allem eine symbolische Bedeutung gehabt. Und die niederländischen Künstler des 17. Jahrhunderts verliehen dem Himmel gern eine dramatische Gestalt, mit dem Mond als Tröster und Lichtspender in der Dunkelheit.
Mit der aufkommenden Romantik Ende des 18. Jahrhunderts fand ein entscheidender Umbruch statt, erläutert der Kurator Dr. Jens Howoldt von der Hamburger Kunsthalle. Langsam löste man sich von den alten Stereotypen nach dem Motto: Der Himmel ist blau, die Wolken sind weiß, die Natur ist geordnet und bietet ein harmonisches Bild.
Sowohl was die Vegetation angeht, als auch die Gesteinsbildung, aber eben auch die Wolkenbildungen folgen bestimmten Schemata. Sie werden nicht der Natur abgesehen, sondern es gibt bestimmte Formeln, die immer wieder verwendet werden. Das geht eben bis am Ende des 18. Jahrhunderts, während sozusagen in den 70er, 80er Jahren mit der Verwissenschaftlichung der Naturanschauung, Wetterbeobachtung, Messung von Temperaturen, die Entdeckung des Luftdrucks und der Luftdruckmessung, dann auch in die künstlerische Darstellung der Natur eben diese neue Sicht eindringt und einfließt.
Fast gleichzeitig mit dem Engländer John Luke Howard, der Ende des 18. Jahrhunderts als erster die unterschiedlichen Wolkenformationen unterschied, erlaubten sich auch Europas Maler einen genaueren Blick auf die Witterung. Mehr noch, das himmlische Lichtspiel, die Wolken und das Wetter wurden mit einem Mal selbst zum Bildgegenstand.
Im 18. Jahrhundert mit dem neuen Begriff des Erhabenen kommt eben auch in die Ästhetik ein neuer Begriff des Schönen hinein, der eben die bedrohlichen, von dem Menschen nicht beherrschbaren Naturphänomene mit integriert. Dafür gibt es dann den Begriff des Erhabenen, der von Erdbeben bis zu Lawinenabgängen, Vulkanausbrüchen, Gewittern und dramatischen Himmeln dann ein großes Spektrum neu in die Kunst hineinbringt.
Auf Caspar David Friedrichs berühmtem Bild »Der Wanderer über dem Nebelmeer« von 1818 sehen wir einen Mann im Gehrock auf einer Felsspitze stehend, der auf ein von dahinziehenden Nebeln völlig bedecktes Gebirgstal herabblickt.
Bei Caspar David Friedrich, den wir hier sehen, ist es eben ganz besonders bemerkenswert, dass er dem Himmel eben eine große Bedeutung in seinen Bildern gibt. Es ist auch bekannt, dass er vor allen Dingen diese Veränderungen am Himmel immer genau studiert hat. Ganz im Gegensatz zu der Generation davor, wo das Bild fixiert ist und unverrückbar steht, hat man bei Friedrich den Eindruck, dass die Wolken vorbeiziehen und dass ein Augenblick festgehalten ist.
Auch der 1776 geborene englische Maler John Constable fertigte über Jahre hinweg hunderte Skizzen von Wolkenbildern an und versah sie sogar mit Datum, Uhrzeit und Angaben zu Windrichtung und Temperatur. Ähnlich Wilhelm Eckersberg aus Kopenhagen. Der dänische Künstler führte ein Wolkentagebuch, das Wissenschaftlern bis heute als meteorologisches Archiv dient.
Die Künstler des 19. Jahrhunderts versuchten, der Realität durch genaue Beobachtung möglichst nahe zu kommen. Caspar David Friedrichs Bild mit dem Titel »Berglandschaft in Böhmen« aus der Zeit um 1839 wirkt so realistisch, dass sich der Betrachter des Gefühls kaum erwehren kann, die dargestellten Wolken bewegten sich tatsächlich.
Er war der Erste, der den Nebel bildwürdig gemacht hat, sozusagen. Wir haben halt den großen Gegensatz zwischen diesen klaren, sauber gepinselten Bildern der Klassizisten, wo also alles brillant und klar ist und erkennbar ist, während bei Friedrich oft der Nebel so eine Art Schleier bildet und, wie er sagte, die Natur verhüllt und zum Geheimnis macht, wie der Schleier eines verschleierten Mädchens. Also eine gewisse Spannung, die er benutzt mit den Nebel- und Wolkenformationen. Das ist eben seine besondere Kunst.
So sehr die Wolkenformationen viele Künstler faszinierten, sie wurden in der zweiten Jahrhunderthälfte vom Meer als Thema abgelöst. In Gestalt von Schlachtengemälden oder schlicht als dramatische Darstellung von Stürmen und hohen Wellen, die die Schifffahrt lebensgefährlich machten.
Mit dem Aufkommen der Fotografie schwand allerdings der Ehrgeiz der Maler, die Wirklichkeit der Natur möglichst genau wiederzugeben. Die bildenden Künstler entwickelten zunehmend eine eigene Handschrift. In der Kunst des Impressionismus, des Expressionismus und des Surrealismus verkümmerte das Wetter zu einem möglichen Bildelement unter vielen.
Auch Musiker greifen seit Jahrhunderten Wettermotive auf. Ludwig van Beethovens Klaviersonate Nummer 17 in D-Moll von 1802 etwa bekam später den Beinamen Sturm. Der Komponist hatte einmal bemerkt, man könne das Stück besser verstehen, wenn man Shakespeares gleichnamiges Theaterstück dabei lese. Die hektischen Hüpfer, wenn man sich vor plötzlich eintretendem Gewitterregen schützen will, macht Johann Strauss 1868 uraufgeführte schnelle Polka unter Donner und Blitz auf amüsante Weise deutlich. Katharina Wagner wiederum inszenierte 2009 bei den Bayreuther Festspielen die Oper Der fliegende Holländer ihres Großvaters Richard Wagner in einer speziell für Kinder dramatisierten Fassung und setzte dabei auf eine besonders beeindruckende Dramaturgie voller Geisterschiffe, Stürme und jeder Menge Spuk.
Doch am vielfältigsten hat sich zweifellos die Popmusik seit der Mitte des 20. Jahrhunderts dem Wetter gewidmet. Sonne, Sturm und Regen gehören zu den ewigen Metaphern der Songschreiber. Und nicht wenige Aufnahmen spiegeln das Wetterthema sowohl musikalisch als auch textlich wider.
In the heat of the night.
Die Vielfalt, mit der die populäre Musik das Wetter darstellt und als Gleichnis für die Erlebnisse und Befindlichkeiten ihrer Protagonisten verwendet, wird vielleicht nur noch übertroffen von der jüngsten aller Künste, dem Film.
Für das Kino spielt das Wetter auf dreierlei Weise eine Rolle. Als Stimmungsmacher, als Produktionsfaktor und als eigentliches Thema der Filme. Am vertrautesten ist uns dabei die romantische Begegnung im Regen, von den Drehbuchautoren vielfach eingesetzt, etwa im Klassiker Frühstück bei Tiffany mit Audrey Hepburn.
What do you think? This ought to be the right kind of place for a tough guy like you. Scram!
Ganz im Gegensatz hierzu dienen Donner, Blitz und Regen in zahllosen Horrorfilmen seit Beginn des Tonfilms der Illustrierung des Schreckens. So auch in der Billigproduktion Alucarda des Mexikaners Juan López Moctezuma von 1975. Der wild behaarte Bösewicht droht den von ihm gefangen gehaltenen Frauen nicht nur mit allem erdenklichen Übel. Er unterstreicht seine Finsternis auch noch damit, dass er Blitz und Donner zu schicken vermag.
Diabolo, Diabolo, Diabolo!
Lucifer!
Über das längst zum Klischee geronnene, dramasteigernde Gewitter, das wie auf Bestellung auf bestimmte Reizworte im Drehbuch reagiert, machte sich etwa zur selben Zeit der US-Komiker Mel Brooks lustig in seiner Filmparodie Frankenstein Junior.
Ich persönlich versetzte mich in die Lage lebloser Materie, Leben einzuhauchen. Es könnte funktionieren!
Ob furchtbar ernst gemeint oder als alberner Gag, je überzeugender sich das Wetter ins Skript fügt, desto künstlicher ist es erzeugt, erzählt der Film-, Fernseh- und Werbekameramann André Lex aus Hamburg.
Echten Regen kann man natürlich nie machen, weil wenn es so im Drehbuch steht, es regnet in der Szene, dann habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, mit großen Regenmaschinen zu kommen und mir den Regen selber zu machen. Selbst wenn es an dem Tag regnen sollte, kann es sein, dass es nach einer Stunde aufhört zu regnen. Dann stehe ich da und alle Leute sind trocken und in der Szene wird dann geschnitten und der eine Mann steht im Regen und die Frau, mit der er sich unterhält, die steht auf einmal in der Sonne. Geht ja gar nicht. Also müssen wir natürlich eine Regenmaschine haben. Wir müssen es, egal ob es regnet oder nicht, immer regnen lassen. Und mit Wind ist es genauso. Wenn ich eine Sturmszene habe, dann muss eben eine große Windmaschine kommen, die mir permanent diesen Wind macht, damit ich Bäume und Sträucher wehen lassen kann, quasi im Hintergrund, sich die ganzen Äste bewegen. Auch das muss ich dann ja kontinuitätsmäßig durchziehen.
Ebenso kompliziert werden Außendreharbeiten durch plötzliche Lichtwechsel, wenn Wolken aufziehen. Indirektes Licht wirkt deutlich kühler als der direkte Schein der Sonne. Es gibt sogar eine mehrfach preisgekrönte Dokumentation über vom Wetter sabotierte Dreharbeiten. Lost in La Mancha von 2002 schildert den über Monate hinweg vergeblichen Versuch des britischen Regisseurs Terry Gilliam, in Südspanien die Geschichte von Don Quixote zu verfilmen. Sintflutartige Regenfälle ließen das Projekt sterben und trieben den Regisseur obendrein in den finanziellen Ruin. Ähnliche Desaster hat auch André Lex schon erlebt.
Ich habe in Spanien mal einen Werbefilm gedreht für Flensburger. Der sollte am Strand spielen. Und am Drehtag selber sind wir morgens an den Strand gegangen und alle Leute standen da und es fing auf einmal an zu wehen und es wurde immer mehr und dann kamen auf einmal die Wolken und dann kam ein Gewitter und Blitze schlugen ein und ich stand dann da und dachte, das gibt's doch alles überhaupt nicht. Wir wollen hier einen ganz tollen Strandfilm drehen. Die Wettervorhersage ist super. Also eigentlich perfekte Voraussetzungen. Und dann fing es einfach an zu regnen und hörte überhaupt nicht mehr auf zu regnen. 2 Tage lang konnten wir ihn gar nicht mehr am Strand drehen, sondern wir mussten ihn in einer Kneipe drehen, eine ganz andere Situation. Auch da war es schwer, weil ich immer nur Regen gesehen habe im Hintergrund. Immer nur Regen, Regen, Regen. Und nach 2 Tagen sind wir wieder nach Hamburg geflogen und kein Flensburger Film. Weil war einfach nicht möglich, den zu drehen. Auch sowas gab es mal.
Um eine triste 50er-Jahre-Stimmung zu erzeugen, kam ihm hingegen beim Dreh zu einem Fernsehfilm genau solch ein unvorhergesehener Wolkenbruch gelegen. In der Regel aber werden Regengüsse, Stürme und erst recht kitschige Sonnenuntergänge nicht im Freiland gefilmt. Unkalkulierbar wechseln draußen die Bedingungen. Zu schnell ändert sich das Licht. In den meisten TV-Produktionen, von der Lindenstraße bis zum Tatort, herrscht deswegen der Einfachheit halber eine Art ewiger Frühsommer.
Vollkommen künstlich erstellt und größtenteils computergeneriert sind hunderte Millionen Dollar teure Filme wie »Der Sturm« von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 2000, was einleuchtet. Echte Monsterwellen sind schon deswegen schwer zu zeigen, weil sie extrem selten sind. Immerhin ist hier das Wetter selbst Thema der Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruhen soll, wie es im Vorspann heißt. Doch der einsam auf seinem Boot gegen den mörderischen Ozean ankämpfende Held, gespielt von George Clooney, ist eine Fiktion, Wolkenbruch inbegriffen.
It's coming on, boys. It's coming on strong.
Ebenfalls eine Fiktion, aber nach Ansicht vieler Experten eine erschreckend realistische, schildert der erste große Spielfilm zum Klimawandel, der als bahnbrechend für das Genre des Katastrophenfilms gelten kann. In Wolfgang Emmerichs The Day After Tomorrow von 2004 lässt die menschengemachte Erderwärmung binnen weniger Tage das Weltklima kippen. Das Wetter wird zum Akteur. Es verliert gleichsam seine Unschuld. Förmlich als Rache für die Verfehlungen der Menschheit vereist die Nordhalbkugel. Die Versorgung in den meisten Industrienationen bricht zusammen, mit apokalyptischen Folgen.
Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late.
I'm afraid that time has come and gone, my friend.
What can we do?
Save as many as you can.
Und so schließt sich der Kreis. Im modernen Hollywood-Film zeigt sich der Klimawandel als Weltherrscher. Nicht mehr die Götter bringen den Menschen Glück oder Unglück, sondern der Mensch selbst bestimmt sein Schicksal, weil er sich in seiner grenzenlosen Selbstüberschätzung zum Weltherrscher aufgeschwungen hat, aber die Folgen seines Tuns nicht vorherzusehen vermag. Darin spiegeln sich die Umweltängste vieler Menschen im neuen Jahrtausend ebenso wie das uralte mythologische Muster der unbeherrschbaren Naturgewalten.
Wie ein Ausdruck der aktuellen Ängste vor einer die gesamte Zivilisation verschlingenden Erderwärmung liest sich da das Gedicht des von den Nazis ermordeten Dichters Jakob van Hoddis mit dem Titel Weltende.
Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.